Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag. Mein Name ist Benjamin Golme. Hallo und herzlich willkommen. Zunächst einmal der Überblick über unsere Gäste und Themen. Im Deutschen Bundestag ist Haushaltswoche. Die Vertreter der größten Oppositionsparteien Friedrich Merz, CDU und Alice Weidel, AfD, hatten ihren Auftritt. Und sie haben den Haushalt des Kanzleramts genutzt, um den Bundeskanzler zu attackieren. Olaf Scholz keilte energisch zurück. Doch es ging im Parlament nicht nur um verbale Scharmützel, es ging auch um Krieg und Rüstung. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius machte deutlich, die Bundeswehr braucht Geld.
Das Sondervermögen leistet hierfür einen wichtigen ersten Schritt. Wir müssen uns aber schon heute Gedanken darüber machen, wie wir die Bundeswehr auch nach Verausgabung des Sondervermögens auskömmlich ausstatten wollen. Und lieber Herr Gedichen, Sie haben so schön gesagt, ich müsse mal auf den Tisch schauen.
Der Verteidigungshaushalt steigt immer weiter. Das 100 Milliarden Euro Sondervermögen ist in absehbarer Zeit aufgebraucht und die Truppe warnt bereits vor fehlenden Milliarden. Wohin fließt das Geld? Das fragen wir Richard Drechsel. Der Oberst AD war über 40 Jahre bei der Bundeswehr und rund 15 Jahre im Verteidigungsministerium im Dienst. Unseren zweiten Gast stelle ich Ihnen nicht persönlich vor, das überlasse ich dem ARD-Journalisten Elmar Thewissen. Hier ein Auszug aus einem Kamingespräch am 27. Januar 2013.
Den allerbesten Beamten nannte ihn einst Otto Schily. Eiskalter Technokrat hieß es von anderen. Und dabei lacht er eigentlich ganz gern. Zum Beispiel über den Film Das Leben des Brian, die Religionssatire. Herzlich willkommen, Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
Der allerbeste Beamte wird mittlerweile selber vom Verfassungsschutz beobachtet. Hans-Georg Maaßen hat seine Akte angefordert und 20 Seiten als Antwort erhalten. Wir werden ihn fragen, wie er damit umgeht, welche nachrichtendienstlichen Mittel gegen ihn verwendet werden und was er zum Rechtsextremismusverdacht sagt. Und wir begrüßen Professor Konstantin Beck. Der Gesundheitsökonom der Universität Luzern wälzt sich durch Statistiken und Zahlen von Behörden. Dabei forscht er zu möglichen Impfschäden, unter anderem zu Krebsfällen und dem Rückgang der Lebendgeburten. Das hören Sie heute bei Kontrafunk aktuell. Vor 10 Jahren war er Präsident des Bundesverfassungsschutzes, ein Spitzenbeamter im Dienst des Staates. Vor 2,5 Jahren war er Direktkandidat der CDU bei der Bundestagswahl. Vor einer Woche war er zu Gast bei Kontrafunk und sprach über seine neue Partei. Seit Mittwoch ist bekannt, dass er selber ein Fall beim Verfassungsschutz ist, gespeichert im Bereich Rechtsextremismus. Dr. Hans-Georg Maaßen. Was ist das eigentlich für eine Geschichte? Ist das der tiefe Fall des Geheimdienstchefs in den braunen Sumpf oder der staatliche Angriff auf einen Oppositionellen? Wir begrüßen den Vorsitzenden der Werteunion, Hans-Georg Maaßen. Guten Tag.
Guten Tag, Herr Golme.
Sie sind ein Beobachtungsobjekt. Das melden das ARD-Politikmagazin Kontraste und T-Online am Mittwoch. Ab welchem Zeitpunkt wussten Sie das?
Nun, im vergangenen August war die Süddeutsche Zeitung berichtet worden, dass im Verfassungsschutz gesagt wurde, man solle all das, was man über Maaßen findet, aufheben und sammeln. Und dann war auch berichtet worden aus einem Chat zwischen mir und Herrn Krall, dem Chef der Atlas-Initiative, der im Zusammenhang mit dem sogenannten Reichsbürgerplot ins Visier der Sicherheitsbehörden kam. Da wurde dann öffentlich zitiert daraus, dass ich ihm zum Geburtstag gratulierte in einem WhatsApp-Chat. Und ich habe meine Anwälte gebeten, dann die Sicherheitsbehörden anzuschreiben, was sie über mich gesammelt haben. Jeder hat einen Auskunftsanspruch nach § 15 des Bundesverfassungsschutzgesetzes. Und auf der Rechtsgrundlage haben wir das Bundesamt für Verfassungsschutz um Auskunft gebeten und aufgrund paralleler Rechtsgrundlagen das Landesamt und das Bundeskriminalamt. Und während das Landesamt für Verfassungsschutz sehr schnell geantwortet hatte, ich glaube, es war im Oktober, mitteilte, es seien keine Informationen dort und das Bundeskriminalamt ähnlich antwortete, hat sich dann meine alte Behörde, der Bundesverfassungsschutz, ein paar Monate Zeit gelassen Und am 16. Januar ging dann bei meinen Anwälten die 20-seitige Stellungnahme ein, ein Bescheid ein, in dem dann aufgelistet war oder wurde, was für Daten über mich gesammelt sind. Und das ist eine Auswahl, heißt es da, über 1000 Treffer.
Sie haben das veröffentlicht auf Ihrer Internetseite. Da ist auch der Eingang und der Ausgang verzeichnet, also 18. August Eingang und 15. Januar Ausgang. Das bedeutet, 5 Monate hat es gedauert, um das zusammenzutragen, 20 Seiten lang. Darin werden etliche Ihrer Auftritte und Äußerungen erwähnt. Können Sie uns einen Überblick darüber geben, was da alles so erwähnt wird?
Nun, es wird da zum Beispiel erwähnt, was andere über mich sagen, dass eine Person, ein Beschuldigter aus diesem Reichsbürgerplot gesagt hat, Maaßen sei ein strammer Republikaner, woraus man die Schlussfolgerung eigentlich ziehen muss, da dieser Mann eine Monarchie will, bin ich eigentlich ein Gegner dieser Monarchie. Also das, was Dritte über mich sagen, ist da aufgeführt worden. Dann ist da aufgeführt worden, was ich in der Weltwoche geschrieben habe und wie ich die Regierung kritisiert habe, dass ich beispielsweise die Maßnahmen der Polizei in Bezug auf die Reichsbürger für unverhältnismäßig hielt, dass ich der Auffassung auch war, dass die grüne Klimapolitik gefährlich für unser Land ist. Also nahezu alle Reden und Beiträge und Interviews von mir sind ausgewertet worden und in dem Bescheid des Bundesamtes für Verfassungsschutz hieß es auch, dass weit mehr als 1000 Treffer erzielt wurden in der Datenbank, aber nur 1000 letztendlich aus technischen Gründen ausgeworfen werden. Das heißt also, nahezu alles, was ich getwittert habe, was ich gesagt habe, Interviews, Dokumentation sind gegen mich ausgewertet worden.
Dort wird auch aus unterschiedlichen Auftritten von Ihnen zitiert. Beispielsweise in Lindau, Kloten in der Schweiz oder in Lübeck. Bedeutet das aus Ihrer Sicht, dass der Geheimdienst vor Ort gewesen ist?
Das kann sein, dass der Geheimdienst vor Ort war. Es kann sein, dass sich die Videos angeschaut hatten, die gemacht worden sind, dass er sich es erspart hat, jemanden direkt in die Veranstaltung zu entsenden. Aber auf jeden Fall werde ich minutiös getrackt, verfolgt. Also ich bin Zielperson des Verfassungsschutzes.
Haben Sie einen Eindruck, wie viele Menschen da an Hans-Georg Maaßen arbeiten?
Ich nehme an, es wird ein Referat sein mit mehreren Sachbearbeitern, die sich eigentlich täglich mit meinen verschiedenen Social-Media-Auftritten beschäftigen, sie auswerten, aufschreiben, eintippen in die Datenbanken und so weiter.
Sie waren selber mal Geheimdienstchef. Haben Sie auch solche Dossiers erstellen lassen?
Na, es werden schon Dossiers erstellt für Zielpersonen, die wirklich von Relevanz sind. Aber man muss auch sagen, das, was hier passiert, das ist, ich sage mal, aus meiner Sicht mega rechtswidrig. Und wenn Sie sich dieses 20-Seiten-Dossier anschauen, das ich ins Netz gestellt habe, da muss man sich fragen, in welcher Republik sind wir mittlerweile gelandet? Kurzum, ja, natürlich zu Zielpersonen, zum Beispiel terroristische Attentäter, gewaltbereite Extremisten werden derartige Dossiers erstellt. Ich war selbst erstaunt, wie minutiös das gemacht wird, was dafür spricht, dass erhebliche personelle und technische Ressourcen reingesteckt werden.
Welche nachrichtendienstlichen Mittel können nun gegen Sie eingesetzt werden?
Also die normalen nachrichtendienstlichen Mittel können gegen mich ohne weiteres eingesetzt werden. Das heißt, fängt an beim Datenabspeichern und Sammeln der offenen Informationen. All das, was also offen ist, Tageszeitungen, Interviews in Blogs, meine verschiedenen Tweets oder andere Social-Media-Aktivitäten von mir, Reden in Veranstaltungen. Alles, was offen ist, kann aufgezeichnet werden. Es können menschliche Quellen an mich herangeführt werden. Das heißt, V-Personen oder verdeckte Ermittler können eingesetzt werden. Ich kann observiert werden. Es können Ansprachen stattfinden, zum Beispiel mit Arbeitgebern, mit Vermietern. In der Hinsicht, wir möchten Sie gerne darauf hinweisen, dass derjenige, der hier was gemietet hat, vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Ja, sowas kann gemacht werden. Und in einer weiteren Stufe, das bedarf einer besonderen Genehmigung durch die G10-Kommission des Bundestages, G10, abgeleitet von Grundgesetz Artikel 10, Post- und Fernmeldegeheimnis, kann natürlich meine gesamte Telekommunikation überwacht werden. E-Mail, SMS, Telefongespräche, all das, was ich mit meinem Smartphone mache, kann dann abgespeichert werden. Dazu natürlich auch der gesamte Postverkehr. Das heißt also, Briefe, die an mich geschickt werden, können dann geöffnet werden. Setzt allerdings, wie ich sagte, die besondere Genehmigung der G10-Kommission voraus.
Sie sind jetzt also konfrontiert mit Maßnahmen, die Sie früher selber veranlasst haben. Hätten Sie sich das vor 10 Jahren denken können?
Nein, das hätte ich mir nicht vorstellen können. Aber ich glaube, wir alle haben gemerkt, dass sich in den letzten 10 Jahren ganz Erhebliches in Deutschland verändert hat, dass sich die Menschenrechtslage in Deutschland dramatisch verändert hat, dass das, was früher noch an Kritik normal war, selbstverständlich war, dass dies heute dazu führt, dass man Rechtsextremist und Staatsfeind ist. Das habe ich mir vor 10 Jahren auch nicht vorgestellt. Dazu kommt, dass wir in der Zwischenzeit eine dramatische Veränderung der Rechtslage haben, wonach der Verfassungsschutz wirklich wie eine quasi Geheimpolizei arbeiten darf. Und das war bis vor wenigen Jahren noch völlig tabu gewesen.
Wie war der Rechtsextremismus definiert, als Sie noch im Amt waren, und was hat sich seitdem geändert?
Nun, der Begriff Rechtsextremismus ist überhaupt gar nicht entscheidend dafür, dass der Verfassungsschutz tätig werden darf. Sie müssen schauen, es gibt klare gesetzliche Vorgaben, wonach der Verfassungsschutz arbeiten darf. Da kommt das Wort Rechtsextremismus gar nicht vor. Der Verfassungsschutz darf grundsätzlich oder durfte bis vor 3 Jahren, durfte er keine Einzelpersonen beobachten. Also eine Person wie ich durfte grundsätzlich nicht vom Verfassungsschutz beobachtet werden, sondern es durften nur Bestrebungen, das hieß Organisationen, Gruppen, Parteien durften beobachtet werden. Einzelpersonen durften nur von der Polizei beobachtet werden. Der Hintergrund ist, dass die Aufgabe des Verfassungsschutzes darin besteht, eine Überwindung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung aufzuklären. Das heißt, einen Staatsstreich und einen schleichenden Systemwechsel aufzuklären. Das geht von einer Einzelperson normalerweise nicht aus, sondern immer nur von Parteien, Gruppen, Banden und so weiter. Eine Ausnahme wurde gemacht, nämlich bei Terroristen, die keiner extremistisch-terroristischen Organisationen angehörten. Da durften auch Einzelpersonen beobachtet werden. Das heißt, das einfache Mitglied in der PKK oder in der NPD oder in anderen extremistischen Organisationen wurde nur beobachtet, weil es Mitglied in dieser Bewegung, in dieser Organisation war. Das hatte man jetzt im Sommer 2021, es war eines der letzten Gesetze von Frau Merkel, geändert. Danach darf der Verfassungsschutz auch Einzelpersonen wie mich beobachten. Ich gehöre ja keiner extremistischen Bewegung an, aber ich darf auch beobachtet werden. Das ist ein ganz erheblicher Tabubruch, weil so etwas passiert normalerweise nicht in demokratischen Staaten, sondern in anderen Staaten. In demokratischen Staaten werden Einzelpersonen, wenn ein Verdacht vorliegt, von der Polizei bearbeitet und die Polizei ist dafür zuständig. Aber dann muss auch eine wirkliche Gefahr bestehen. Und die zweite systemische Veränderung war gewesen, dass man den Begriff der freiheitlich-demokratischen Grundordnung uminterpretiert hatte. Ich sagte vorhin schon, nicht der Begriff Rechtsextremismus ist entscheidend für den Verfassungsschutz oder Linksextremismus, sondern dass jemand bestrebt ist, die freiheitlich-demokratische Grundordnung umzustürzen. Das heißt also, die Demokratie abzuschaffen, den Rechtsstaat abzuschaffen oder grundlegende andere Prinzipien unserer Verfassung wie die Menschenwürde abzuschaffen. Das ist die Voraussetzung. Die Begriffe Rechtsextremismus oder Linksextremismus sind insoweit nur technische Arbeitsbegriffe, die sich auf Personen beziehen, die die Verfassung umstürzen wollen aus einer spezifischen Motivation. Aber darauf kommt es nicht an, sondern das Entscheidende ist, dass gewollt ist, es umzustürzen. Und das wurde jetzt auch uminterpretiert, indem es nicht mehr auf das Umstürzen ankommt, sondern das Delegitimieren einer Regierung, das Verächtlichmachen von Regierungspersonen reicht schon aus, zu sagen, hier greift jemand die freiheitlich-demokratische Grundordnung an. Und damit hat man zwei entscheidende Prinzipien letztendlich des Verfassungsschutzes ausgehebelt.
Aus Ihrer Sicht hat sich also der Verfassungsschutz geändert und das System hat sich geändert. Aus Sicht Ihrer Kritiker hat sich Herr Maaßen geändert. Er hat sich radikalisiert. Und dann gibt es Beispiele, findet man auch in den 20 Seiten, die Ihnen zugestellt wurden. Da geht es beispielsweise um einen Auftritt in Lindau. Da sollen Sie gesagt haben, im Juli 23, dass ausgewanderte Deutsche durch Migranten ersetzt werden sollen. Und das könnte man so interpretieren, dass Sie von einem großen Austausch ausgehen, also dem geplanten Austausch von Deutschen und gleichzeitiger Ansiedlung von Ausländern. Diese Austauschtheorie wird medial dem Rechtsextremismus oder dem Rechtsterrorismus zugeschrieben. Sind Sie Rechtsextremist?
Nein, ich bin überhaupt nicht Rechtsextremist. Ich bin auch noch nicht mal rechts. Ich bin einfach ein Verfechter der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und was ich in diesem Land sehe, ist, dass diese freiheitlich-demokratische Grundordnung immer weiter erodiert. Es fängt mit dem Recht an, wie Professor Papier schon vor ein paar Jahren gesagt hatte, also der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Wir haben eine Erosion des Rechtsstaates. Das Recht wird dann angewandt, wenn es denjenigen, die die Macht haben, gerade gefällt. In anderen Fällen wird es nicht angewandt. Wir haben es ja gesehen beim Atomausstieg, bei der Wehrpflicht. Wir haben es gesehen in der Migrationspolitik, wo das Recht wirklich mit Füßen getreten wird und wo Menschen in das Land einreisen dürfen, ohne dass sie überhaupt die Voraussetzungen dafür erfüllen. Wir haben es zu tun mit einer Erosion der Demokratie. Wir haben es zu tun mit einer Erosion von Menschenrechten und Grundfreiheiten, die der Staat den Bürgern einfach zuteilen will. Das haben wir gesehen bei Corona. Das sehen wir auch heute. Also wer sich verändert hat, ist, ich sage mal, der Staat. Der Staat hat sich verändert und zwar durch die Herrschenden, die sich abkehren von der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und offensichtlich eine ganz andere Regierungsform wollen.
Gibt es aus Ihrer Sicht eine geplante Vertreibung von Deutschen und die Ansiedlung von Ausländern?
Nein, davon habe ich auch gar nicht gesprochen. Ich habe davon gesprochen, dass es rund 270.000 Deutsche vorletztes Jahr gab, die das Land verlassen haben. Und das waren mit Sicherheit keine Bürgergeld- oder Hartz-IV-Empfänger, sondern das waren nach meiner Kenntnis in aller Regel Leute, die, man würde sagen, zu den tragenden Säulen der Gesellschaft gehören, die Steuern zahlen, die Arbeitsplätze für andere bereithalten oder die sonst, ich sage mal, aufgrund ihrer Leistungsfähigkeit einen maßgebenden Beitrag dazu geleistet haben, dass das Ganze funktioniert. Diese Leute haben das Land verlassen und andere sind dazugekommen. Und da muss man sagen, es waren vorletztes Jahr wahrscheinlich mehr als 270.000, die dazukamen, die nach Deutschland kamen und die nicht zu denjenigen zählen, die unser Land bereichern und die was zu dem ganzen System beitragen. Und das ist eine Tatsache. Und was die Hintergründe sind, ob das beabsichtigt ist, dass diese Leute das Land verlassen und andere in dieses Land hineinkommen, das ist Spekulation. Oder man kann sagen, man könnte auch einen Verdacht haben. Aber da muss man nicht mich fragen, sondern diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Da muss man Frau Faeser fragen und Bundeskanzler Scholz oder Frau Merkel, die früher dafür verantwortlich gewesen war.
Sie sind ja gerade in einer ganz besonders wichtigen Situation Ihrer politischen Karriere. Sie gründen gerade eine Partei, die Werteunion. Nun haben Sie uns berichtet, dass es möglich ist, dass V-Männer an Sie herangetragen werden. Wie gehen Sie denn mit der Gefahr um, dass jemand sich jetzt in der Werteunion engagieren möchte, aber eigentlich vom Verfassungsschutz geschickt wird?
Ja, das muss man als eine Möglichkeit durchaus unterstellen. Ich bin da in der Hinsicht auch sehr sensibel. Und wir werden das Verfahren für die Bearbeitung von Mitgliedsanträgen angeht, auch sehr sorgfältig sein, um nach Möglichkeit zu verhindern, dass wir die falschen Leute aufnehmen.
Hans-Georg Maaßen will mit der Werteunion zu den deutschen Landtagswahlen antreten, 3 in diesem Jahr. Seit Mittwoch ist bekannt, dass der ehemalige Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz von seinen alten Kollegen überwacht wird. Darüber und über den Verfassungsschutz sprachen wir mit Hans-Georg Maaßen. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Deutschland rüstet auf. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius sprach während der Haushaltsdebatte in dieser Woche von Ausgaben von 72 Milliarden Euro. Damit erfüllt das Land die NATO-Vorgabe, dass 2% der Wirtschaftsleistung in die Armee fließen soll. Doch Pistorius fordert mehr. Der Wehretat müsste dauerhaft steigen. Das Land müsse kriegstüchtig werden, sagte er. Wir begrüßen nun Richard Drechsel. Er ist Oberst AD. Er war über 40 Jahre bei der Bundeswehr, unter anderem etwa 15 Jahre im Verteidigungsministerium. Drechsel ist Präsident des Bayerischen Soldatenbundes. Herr Drechsel, guten Tag.
Ich grüße Sie.
In den vergangenen 20 Jahren haben sich die Verteidigungsausgaben Deutschlands verdoppelt. Zugleich wurde die Bundeswehr immer wieder zur Lachnummer. Nicht einmal warme Unterhosen hätten die Soldaten. Wie sehen Sie denn den Zustand der Bundeswehr im Moment?
Die Bundeswehr ist in einer schwierigen Phase der eigenen Entwicklung, die zurückgeht auf politische Entscheidungen. 2003, zu Zeiten des Verteidigungsministers Peter Struck, wurde entschieden, dass die Landes- und Bündnisverteidigung nicht mehr strukturbestimmend sind für die Armee. Und in der Folge gab es eben einige Entscheidungen, die der Bundeswehr heute nachhängen. Das sind Reduzierungen in allen Bereichen. Kampfverbände wurden aufgelöst, Kasernen wurden geschlossen, Grundstücke verkauft, die Soldatenanzahl dramatisch reduziert, die Wehrpflicht aufgegeben, etc. etc. Diese Dinge holen uns heute ein. Unschwer vorherzusagen gewesen, dass das seine Zeit dauert und dass es große Mühen kosten wird, einen schlagkräftigen Einsatzauftrag wieder realisiert zu bekommen, schlagkräftige Truppen wieder aufgebaut zu bekommen. Es ist durchaus schwierig, der Truppe wieder den Einsatzwert zuzumessen, den sie früher mal hatte, mit einem klaren Einsatzauftrag und mit klaren Strukturen. In der Zwischenzeit haben sich einige Änderungen eingestellt, die der Einsatzarmee durchaus nicht zum Vorteil gereichen.
Sie sagen, dass damals die Verteidigung aus dem Fokus gerückt ist, aber gleichzeitig hat man sich ja auch auf teure Auslandseinsätze eingelassen. Also war das ein Umbau zu sagen, hier bei uns nicht mehr so wichtig, aber in aller Welt durchaus wichtig?
Das war ein organisatorischer Umbau, ganz herausragende Prägung. Die Bundeswehr hat sich eingestellt auf Auslandskontingente, die nach und nach in immer größerer Zahl, Beispiel Afghanistan, entsprechende Auslandseinsätze zu leisten hatten. In der Spitze waren über 5000 Soldaten gleichzeitig in Afghanistan. Danach wurde die Bundeswehr aufgestellt, danach wurde sie umgegliedert, danach wurde sie auch entsprechend ausgerüstet. Das passt mit dem Auftrag, der jetzt wieder da ist, Landes- und Bündnisverteidigung, halt schlichtweg nicht zusammen.
Da sind wir ja schon bei einer Kernfrage angekommen. Was soll die Bundeswehr eigentlich leisten? Eigentlich soll doch beispielsweise die NATO, die Europäische Union, auch Synergien bieten. Bedeutet, wir müssen nicht mehr alles alleine leisten, sondern wir haben französische Freunde, wir haben britische Freunde, wir haben amerikanische und polnische Freunde.
Die Bundeswehr war immer eine Bündnisarmee von Anfang an. Sie war in die NATO eingebunden und das ist sie auch weiterhin und das ist sie heute noch. In der NATO hat man aber Amerikaner abgesehen, insgesamt den Verteidigungsauftrag, in dem Fall Europas, vernachlässigt. Auch unsere Bündnispartner haben ihre Truppen reduziert, haben Standorte und Einheiten aufgegeben. Insofern ist das ein gemeinsames Leid, das wir heute teilen. Vielleicht die Briten etwas weniger als die Deutschen, aber das Grundproblem ist in Europa insgesamt da. Das Grundproblem sieht so aus, dass wir, wenn wir unseren Kontinent heute verteidigen wollen, heute noch weniger dazu mit eigenen Kräften in der Lage sind, als es vielleicht jemals mal waren. Wobei seit dem Zweiten Weltkrieg die Amerikaner immer Partner in der Verteidigung des Kontinents waren, wie wir wissen.
Die Aussetzung der Wehrpflicht war ja auch ein Sparprogramm, hat jedenfalls die Auswirkungen. Die Bundeswehr hat sich von Beratungsinstituten helfen lassen und dafür hunderte Millionen Euro an Honorar ausgegeben. Und gleichzeitig flossen in den vergangenen Jahren hunderte Milliarden Euro in die Armee. Warum reicht das Geld nicht?
Jedenfalls stimmt zunächst mal nicht die Standardaussage, die man heute überall hört, die Bundeswehr wäre kaputt gespart worden. Wenn wir allein die Entwicklung des Wehretats uns anschauen von 2014 bis 2020, also dem Jahr der Annexion der Krim durch Russland bis zum Beginn des Ukraine-Krieges, dem formellen Krieg, ist der Verteidigungsetat um 56% gestiegen, von 33 Milliarden auf über 50 Milliarden Euro. Das ist nun überhaupt kein Pappenstiel. Wieso reicht das Geld nicht? Dafür gibt es eine ganze Reihe von Ursachen. Die deutschen Soldaten sind im Vergleich sehr teuer. Verglichen mit Amerikanern, mit Franzosen, mit Niederländern zum Beispiel, muss man schlicht feststellen, dass ein deutscher Soldat zwischen 800 und 900 Euro pro Monat mehr kostet. Das mag ja Gründe haben, aber dennoch ist eben dort ein ganz großer Teil des Geldes dafür auszugeben. Die Bundeswehr hat eine sehr dienstgradlastige Struktur, also hohe Dienstgrade kosten mehr Geld. Die Bundeswehr hat heute so viel etwa Generale, Admirale wie zu Zeiten der 500.000-Mann-Armee. Zulagen etc. werden ständig erhöht. Es gibt eine als extremes Beispiel eine Fliegerzulage für unbemanntes Fluggerät und so weiter und so fort. Die Bundeswehr schickt heute noch ihre Unteroffiziere mit Portepee ab dem 55. Lebensjahr in den Ruhestand. Also, andersrum ausgedrückt, man müsste statt immer nur nach mehr Geld zu rufen, natürlich auch mal wieder in die eigenen Strukturen reinschauen und Vergleiche anstellen, wie es andere Nationen machen, als ständig nach mehr Geld zu rufen. Das ist der einfachste Reflex, der aber natürlich, wenn das Geld nun mal endlich ist in einem Land wie Deutschland, der halt auch nicht alle Wünsche wird erfüllen lassen können.
Bundeskanzler Scholz hat vor rund 2 Jahren die Zeitenwende ausgerufen. Damit einher ging das Sondervermögen von 100 Milliarden Euro. Damit sollte Modernisierung finanziert werden. Wie ist jetzt der Stand? Wie weit ist man da gekommen?
Es wurden große Beschaffungsaufträge geschlossen. Die Stichworte sind bekannt. Wurde entschieden, die Verträge sind für die F-35-Beschaffung unterschrieben. Der neue große Transporthubschrauber als Ersatz für die CH-53 ist in der Beschaffung, die CH-47 und andere Dinge mehr. Die CH-47, die ein amerikanisches System, das etwa in der Größe von der CH-53 und etwas mehr eben nahezu eine Kompanie, ein größeres Gerät eben in einem Rutsch transportieren kann, mit Innen- oder Außenlast. CH-47 von Sikorsky. Es gibt Beschaffungsentscheidungen. Derzeit ist die Lage die, dass mit dem, was wir jetzt haben aus dem Sondervermögen, das bereits geschrumpft ist aufgrund von Inflation und aufgrund der Tatsache, dass aus dem Sondervermögen heraus die Zinsen bezahlt werden müssen, die für das bereitgestellte Geld anfallen, dass über diese Effekte schon nur mehr zwischen 80 und 85 Milliarden Euro netto zur Verfügung stehen werden für Beschaffungen. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist der, dass im Unterschied zur ursprünglichen Absicht nicht nur Investitionen aus dem Sondervermögen bezahlt werden, sondern auch kleinere Beschaffungen und in Teilen sogar Betriebsausgaben. Also das Sondervermögen zerläuft zwischen den Fingern und es wird nur bis ca. 2025, 2026 reichen, um über das Sondervermögen die 2% BSP-Anteile am Bruttosozialprodukt der Bundesrepublik Deutschland zu kommen. Eine NATO-Abmachung, die die Deutschen vor vielen Jahren schon eingegangen sind. Also das Sondervermögen wird noch eine Zeit lang helfen, aber die große Frage kommt dann ab 2026, 2027 auf die Bundesrepublik Deutschland zu, also nach der nächsten Bundestagswahl, wie denn dann die 2% gehalten werden können, die dann zu Verteidigungsausgaben pro Jahr in der Größenordnung von 75, 80 Milliarden Euro führen sollten, führen müssen.
Auf der Pressekonferenz, als es um die Zweckentfremdung der Gelder des Klima- und Transformationsfonds durch die Ampelregierung ging, hat CDU-Chef Merz in den Raum gestellt, dass das Sondervermögen der Bundeswehr zweckentfremdet wird, ebenfalls zweckentfremdet wird. Und das habe ich eben bei Ihnen auch rausgehört. Sehen Sie das auch so?
Das ist der Punkt. Das Sondervermögen sollte dazu hergenommen werden, eben große Investitionen zu tätigen, F-35, CH-47 als Beispiele. Nachdem aber der reguläre Verteidigungsetat, der sogenannte Einzelplan 14, nicht erhöht worden ist, im letzten Jahr auch nicht gefordert vom Minister Pistorius über 10 Milliarden in diesem Jahr, greift man eben in das Sondervermögen und nimmt die erforderlichen Gelder in Teilen für den Betrieb und für kleinere Beschaffungen daraus. Und das ist genau der Punkt und das ist die Klage. Das entspricht nicht der ursprünglichen Absicht, nimmt Geld weg für große Beschaffungen, die notwendig sind.
Derzeit investiert die Bundeswehr Milliarden. Es gibt große Rüstungsprojekte. Aber bildet das auch die Realität auf einem möglichen Schlachtfeld ab? Also ist die Zeitenwende zielgenau?
Die Bundeswehr setzt mir zu sehr derzeit auf große, sündteure Waffensysteme wie die F-35. Der Ukraine-Krieg zeigt aber, dass die gar nicht die Lösung sind. Mit 35 F-35 können wir vielleicht die nukleare Teilhabe sicherstellen mit Wahnsinnsaufwand, mit hohen, sehr hohen Betriebskosten, die in den nächsten Jahren übrigens weiter steigen werden, weil die teuren Beschaffungen führen auch zu noch teureren Betriebsausgaben. Was uns aber fehlt, und das ist eine Lehre aus dem Ukraine-Krieg, das ist gerade das Stichwort Drohnen. Wir benötigen weit mehr Drohnenkapazitäten in ganz unterschiedlichen Bereichen, eben nicht nur in der Ausbildung und in der Aufklärung, wo die Bundeswehr bis jetzt auch schon etwas vorzuweisen hat. Wir brauchen Einsatzdrohnen, die eben auch Waffen einsetzen können und das in verschiedenen Kategorien. Und wir brauchen eine erheblich bessere Flugabwehr. Da hat die derzeitige Ausrüstung der Bundeswehr ganz gewaltige Löcher. Also die Aufgaben stehen, es muss mehr getan werden, damit die Abschreckung wieder stimmt. Und dafür brauchen wir motivierte Soldaten. Das Geld allein macht es aber nicht. Es geht darum, den jungen Leuten zu vermitteln, dass die Verteidigung von Recht und Freiheit einen Wert hat und dass diese Themen in den Familien, auch in den Schulen ansetzen und dort bereits derartige Fragen diskutiert werden müssen. Das ist meine Überzeugung.
Deutschland investiert in seine Armee. Das 100 Milliarden Euro Sondervermögen soll nur der Anfang sein. Die Bundeswehr warnt bereits vor Haushaltslücken, sollte der Etat nicht auf Dauer massiv erhöht werden. Darüber sprachen wir mit Richard Drechsel. Er diente über 40 Jahre der Bundeswehr. Er war auch im Verteidigungsministerium tätig. Aktuell ist er Präsident des Bayerischen Soldatenwerks. Herr Drechsel, vielen Dank.
Danke auch.
Ursula von der Leyen hat eine beachtliche Karriere gemacht. Nach mehreren Ministerposten in Deutschland ging es an die Spitze der Europäischen Kommission. In ihrer Amtszeit fielen milliardenschwere Impfstoffverträge, Sanktionskrieg gegen Russland und Unterstützung der Ukraine, der Beginn des Umbaus der europäischen Wirtschaft unter dem Label Green Deal. Aber da geht noch mehr. Die EU strebt nach der Macht. Hier kommt der Kommentar des Tages von Martina Binnig.
Die EU ist ein verwirrendes Gebilde. Nicht nur, dass ihre zentralen Institutionen teilweise zum Verwechseln ähnlich heißen, wie etwa Europäischer Rat und Rat der EU. Es mangelt ihr vor allem auch an demokratischer Legitimation. Wie schon Martin Schulz, ehemaliger Präsident des Europäischen Parlaments und SPD-Kanzlerkandidat 2017, in unverblümter Offenheit sagte: Wäre die EU ein Staat, der die Aufnahme in die EU beantragen würde, müsste der Antrag zurückgewiesen werden, aus Mangel an demokratischer Substanz. Kein Wunder also, dass das Parlament Ende November einen Vorschlag für eine Reform der EU-Verträge verabschiedet hat, zumal die Annahme des Vertrags von Lissabon mittlerweile rund 15 Jahre zurückliegt. Zwar versucht es darin, die eigene Rolle zu stärken, doch wer sich insgesamt mehr demokratische Substanz erhofft, wird enttäuscht. Hintergrund für die geplante Reform ist in erster Linie die angestrebte Unionserweiterung, etwa um die Republik Moldau und die Ukraine. Damit sich die EU durch die Ausweitung des Vetorechts auf bis zu 10 neue Mitgliedstaaten nicht selbst blockiert, soll künftig vom Prinzip der Einstimmigkeit abgerückt und stattdessen überwiegend auf qualifizierte Mehrheitsentscheidungen gesetzt werden, selbst in zentralen Bereichen. Darunter würden etwa die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und der mehrjährige Finanzrahmen fallen. Auch bei Sanktionsentscheiden würde eine Mehrheitsentscheidung genügen, sodass Verfahren gegen nicht konforme Mitgliedstaaten wie etwa Ungarn leichter durchsetzbar wären. Außerdem soll die Kommission künftig Europäische Exekutive heißen und nach einem Rotationsprinzip nur noch höchstens 15 Mitglieder umfassen, statt wie bisher je einen Kommissar pro Staat. Schaut man sich die 104 Seiten umfassende Drucksache zur Entschließung, die übrigens nur mit knapper Mehrheit vom Parlament verabschiedet wurde, näher an, springen noch weitere unangenehme Details ins Auge. Zum Thema Gesundheit wird zum Beispiel vorgeschlagen, dass die EU insbesondere im Falle von Pandemien Maßnahmen zur frühzeitigen Meldung, Überwachung und Kontrolle schwerwiegender, grenzüberschreitender Gesundheitsgefahren ergreifen können soll. Dabei soll ausdrücklich das Konzept One Health, eine Gesundheit, unterstützt werden, das die WHO mit weiteren UN-Organisationen Ende 2022 entwickelt hat, vorgeblich, um die Auswirkungen des Klimawandels auf die Gesundheit zu bekämpfen. Besonders problematisch ist, dass die WHO eine zentrale Rolle bei der globalen Governance, also der Politikgestaltung, für sich einfordert. Nach den Erfahrungen während der Corona-Zeit klingt das wenig beruhigend. Auch der Bildungssektor, für den bislang ausschließlich die Mitgliedstaaten zuständig sind, soll künftig in den gemeinsamen Zuständigkeitsbereich der EU fallen. Und in Fragen der Energieversorgung sollen ebenfalls die Unionsbefugnisse weiter gestärkt werden. Derzeit bewegt sich die EU noch irgendwo zwischen Staatenbund und Bundesstaat. Doch der Trend ist klar. Es geht Schritt für Schritt in Richtung Bundesstaat. Vorgeblich soll damit sogar den Wünschen der Bürger entsprochen werden. Denn die Vertragsreform wird auch als Resultat der Konferenz über die Zukunft Europas verkauft. Diese breit angelegte Bürgerbefragung, deren Ergebnisse im Mai 2022 vorgestellt wurden, sollte die partizipative Demokratie fördern und den Bürgerwillen besser berücksichtigen, entpuppt sich aber bei genauerer Betrachtung als Citizen Washing. Das heißt, durch stark eingrenzende Vorgaben wird eine größere Bürgerbeteiligung an der Gestaltung der EU-Politik lediglich vorgetäuscht. In Wahrheit geht es um deren nachträgliche Legitimation. Das Parlament hat den Europäischen Rat nun aufgefordert, so bald wie möglich einen Konvent einzuberufen. Wie auch immer die endgültigen Verhandlungen ausgehen, falls wesentliche Vorschläge des Parlaments aufgegriffen werden, würde die EU-Erweiterung mit Reformen einhergehen, die eine noch größere Zentralisierung zur Folge hätten. Die Kompetenzen der EU würden weiter gestärkt, sodass sie raschere Entscheidungen in allen Politikbereichen treffen und umsetzen könnte. Und über allem schwebt die Ideologie des anthropogenen Klimawandels, zu dessen Bekämpfung jedes Mittel recht ist.
Das war der Kommentar des Tages von Martina Binnig. Sie hören Kontrafunk aktuell am Freitag und wir machen nun einen kleinen Statistik-Grundkurs. Exponentielle Steigung, Inzidenzen oder R-Wert, damit haben wir uns ja ohnehin schon beschäftigt. Die Corona-Maßnahmen wurden begleitet von einem Orchester der Zahlen und Statistiken. Mit Zahlen wurde Politik gemacht. Maßnahmenbefürworter fürchteten sich vor einer Inzidenz von 35. Maßnahmenkritiker haben darauf hingewiesen, dass diese Zahl im Grunde gar nichts aussagt. Nichts über die Krankheitslast und nichts über die Anzahl der Tests. Professor Konstantin Beck macht das Ganze beruflich. Er ist Gesundheitsökonom an der Universität Luzern. Statistik ist sein Spezialgebiet. Bis heute analysiert er Zahlen rund um Covid und die Impfung und stellt dabei kritische Fragen. Herr Beck, herzlich willkommen.
Guten Tag.
Das Problem mit der Inzidenz habe ich ja bereits angerissen. Wie sehen Sie denn rückblickend als Statistiker die erhobenen Zahlen aus der Covid-Zeit?
Das Problem liegt wahrscheinlich mehr bei den nicht erhobenen Zahlen. Also in der Schweiz ist es so, dass einige Daten, die Todesfallzahlen pro Woche und so weiter und pro Altersgruppe, immer erhoben worden sind und laufend nachgeführt worden sind. Man hat definitorische Probleme, wie in allen Ländern auch, bei der Unterscheidung zwischen an Covid Verstorbenen und an etwas anderem Verstorbenen. Da hat man eigentlich ein bisschen übertrieben in Richtung an Covid Verstorbenen. Was mir am meisten aufgefallen ist, ist, dass man resistent war gegen jeglichen Hinweis, die Datenlage zu verbessern. Es wurde von der Wirtschaftsfakultät der Universität Zürich sehr früh in der Pandemie gesagt, man solle eine Kohorte definieren, die man dann über die Monate und Jahre hinweg verfolgen könne. Da hätte man eine Gruppe, und das hätten ja nicht wahnsinnig viele Leute sein müssen, gehabt, wo man ganz viele Effekte hätte studieren können und wo man ein Frühwarnsystem gehabt hätte und alles Mögliche. Das hat man einfach nicht gemacht. Man hat sich nie darum gekümmert, die Covid-Mortalität ein bisschen spezifischer zu definieren. Man ging halt eher in die andere Richtung, dass man immer mehr Covid-Tote noch hinterher geliefert hat, eigentlich genauso viele wie nötig waren, um dann die Übersterblichkeit aufzufüllen. Mit der Zeit ging man sogar dazu über, Übersterblichkeiten nach oben und nach unten zu manipulieren, damit es bei den Jungen nicht so viele Übersterblichkeit gibt und bei den Senioren mehr. Das fand ich dann schon sehr erstaunlich, das habe ich nie gesehen vorher beim Bundesamt für Statistik. Aber insofern waren die Daten entweder gar nicht da, wären aber greifbar gewesen, oder im Moment sind Daten vorhanden, wo man aber keinen Zugriff darauf hat. Der Wunsch, das mit Daten wirklich gut beschreiben zu können, der war sehr gering.
Kürzlich haben Sie ein brisantes Thema aufgemacht, die Covid-Impfung und die Krebsfälle. Im Dezember haben Sie bei YouTube Zahlen analysiert und festgestellt, dass die Krebsfälle in der Schweiz zugenommen haben. Im Januar kam dann aber ebenfalls von Ihnen eine Korrektur. Können Sie uns schildern, was da passiert ist?
Ja, das Problem ist, es gibt eine Krankenkasse, die jetzt aus eigenem Antrieb heraus regelmäßig Daten von ihren Medikamenten publiziert. Und aufgrund der Medikamente können sie auch verschiedene Krankheiten identifizieren, zum Beispiel verschiedene Krebsarten. Und weil das eine Statistik ist, die es schon seit Jahren gibt, fand ich sie auch sehr verlässlich, oder man kann sie dann über Jahre zurück verfolgen. Und da gab es einen recht großen Anstieg im Jahre 2021 und dann 2022 etwa gleich hoch, sah es aus, wie wenn sich die Krebsfälle nahezu verdoppelt hätten. Nachdem ich dieses Video publiziert hatte, kam die Krankenkasse auf mich zu und hat gesagt, ja, das hat mit der Datendefinition zu tun. Wir können ja nicht Krebsfälle direkt identifizieren. Wir können nur Leute identifizieren, die bestimmte Medikamente nehmen, die auf Krebs hindeuten. Und jetzt ist es so, dass in der Verhandlung mit der Pharma diese Definitionen immer wieder geändert werden oder die Zulassungen geändert werden, dass ein Medikament, das vorher für etwas anderes zugelassen war, nun plötzlich für Krebs zugelassen ist. Und dann scheint es, dass es plötzlich sehr viel mehr Krebsleute hat. Dabei hat es halt Leute, die werden auch mit diesem Medikament behandelt, haben aber gar keinen Krebs. Und es kommen ein paar dazu, die haben Krebs. Dann kommen die als Ganzes neu in die Gruppe der Krebskranken hinein. Also insofern ist dann die ganze Definition ein bisschen wackelig.
Die Frage, die Sie aber grundsätzlich gestellt haben, war ja, gibt es einen möglichen Zusammenhang zwischen Krebserkrankungen und der Impfung? Das ist ja auch etwas, was gerade bei Maßnahmenkritikern heftig diskutiert wird. Da gibt es auch die Sorge vor Turbokrebs. Sie haben sich dann an andere Daten herangesetzt und haben doch Indizien gefunden. Und zwar speziell bei Brustkrebsfällen bei Frauen zwischen 15 und 39 und ohnehin bei Tumorfällen von jüngeren Menschen.
Genau, also was mir dann auch aufgefallen ist, man muss sich sehr auf bestimmte Altersgruppen konzentrieren. Die Leute auf der Straße, die gehen rum und sagen, jetzt sterben dann alle an Krebs oder ein Drittel stirbt an Krebs oder irgendwie, es verzehnfacht sich alles. Das ist meistens sehr stark übertrieben. Ich habe dann auch mal andere Vergleichszahlen herangezogen, also beim Riesenbombardement in Dresden in Deutschland 1945 sind 5% der Bevölkerung gestorben. Also das war jetzt sicher keine präventive Maßnahme gegen irgendwas. Man muss nicht meinen, eine Krankheit sei gefährlich nur dann, wenn sie 70-80% der Leute betrifft und da große Schäden verursacht. Wenn ich eine Gruppe habe, zum Beispiel Kinder, die praktisch keinen Krebs haben, also bei den Kindern ist die Situation die, dass wir da 41 und ja, das sind die Kinder und 67 Fälle haben pro Jahr und jetzt haben wir plötzlich 171, oder? Sind das nicht viel? Und diese zusätzlichen 110 Fälle, oder, die fallen nicht stark ins Gewicht, wenn man es in der Gesamtstatistik betrachtet. Aber für die Kinder allein, wenn man weiß, das war früher sehr viel seltener und jetzt ist es sehr viel häufiger, ist das ein Riesenunterschied. Also, dass man das Mikroskop richtig einstellt, die richtige Gruppe anschaut und sich nicht beirren lässt, dass immer rapportiert wird, ja, über alles gesehen sind das ganz, ganz wenige Fälle und es ist unklar, ob ein Zusammenhang mit der Impfung besteht überhaupt und so weiter.
Das sind ja dann auch menschliche Schicksale, wenn wir dann von 60 neu krebserkrankten Kindern sprechen oder von rund 300 Brustkrebsfällen, die neu aufgetreten sind. Und wenn man das dann aggregiert von der Schweiz auf Deutschland, auf Europa oder auf die Welt, dann kommen wir auf eine andere Zahl. Können Sie schätzen, in welchem Bereich wir da landen?
Ja, in der Regel ist das etwa mal 10. Also die Schweiz hat 8 Millionen Einwohner und Deutschland hat ungefähr 80 Millionen Einwohner.
Das wären dann also 3000 Verdachtsfälle auf Brustkrebs in Deutschland und auf die Welt kann sich das jeder jetzt selber zusammenrechnen, wenn er das mag. Steht aber die wichtige Frage dahinter, welche Indizien haben Sie, dass das wirklich mit der Covid-19-Schutzimpfung zu tun hat?
Ja, also das eine ist einfach die zeitliche Korrelation, dass im Jahr 2020, wo das Virus ja am gefährlichsten war, muss man schon sehen. Und sehr viele Leute infiziert wurden in der ersten Welle, auch wenn die Infektionszahlen tief waren. Wir hatten gar keine Tests oder nicht genügend Tests, um das überhaupt nachzuweisen. Da hat man kaum Ausschläge. Und dann im Jahr 2021 und 2022 hat man starke Ausschläge. Das ist zwar nur eine Korrelation und es wird dann immer argumentiert, weil es eine Korrelation sei und keine Kausalität sei, es absolut wertlos. Aber jede statistische Erkenntnis oder jede wissenschaftliche Erkenntnis, die auf Statistiken beruht, beginnt mit einer Korrelation. Und da sieht man zuerst mal, aha, da könnte es einen Zusammenhang geben. Und nachher muss man natürlich mit medizinischen Instrumenten dahinter, mit anderen Untersuchungen, das herleiten könnte es von dem oder jenem kommen. Und da wären dann zum Beispiel Obduktionen im Falle der Todesfälle sehr hilfreich. Und das ist wieder so ein Fall. Obduktionen wären jetzt nicht wahnsinnig teuer gewesen, hätten sehr viel Information gebracht. In der Schweiz kenne ich einen Fall in einem Spital, wo man ja flächendeckend dieses Personal geimpft hat, sind zwei 17-jährige Azubis, heißt das glaube ich in Deutschland, Lernende, daran gestorben, relativ kurz darauf. Die eine hatte epileptische Anfälle und dann ist sie verstorben und die andere ist auch so verstorben. Völlig überraschend. Es war nicht möglich, obwohl der Leiter der Impfkampagne dort darauf gedrängt hat, dass man das untersuchen soll, dass man feststellen soll in einer Obduktion, was denn da der Grund war. Das wurde einfach abgeblockt. Man will das gar nicht wissen, wollte das gar nicht wissen. Man fürchtete das Ergebnis. Also hat man einfach weitergemacht. Dass wir am Anfang keine Informationen hatten, das war eine Sache, aber dass wir uns aktiv dagegen ausgesprochen haben, Informationen zu gewinnen, das fand ich dann nicht mehr nachvollziehbar.
Covid-19 liegt hinter uns. Derzeit laufen die Vorbereitungen auf eine neue Pandemie. Dazu gehört auch der WHO-Pandemievertrag und die neuen internationalen Gesundheitsvorschriften. Erwarten Sie eine Verbesserung der Datenlage von diesen internationalen Maßnahmen?
Nein, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Die besten Daten, die man hatte, die absolut entscheidend waren für den Aufstieg, mitten in einer Riesenwelle ist die Schweiz aus den Maßnahmen ausgestiegen, kamen aus dem Kanton Graubünden. Das hat das Amt für Zivilschutz. Die haben das produziert, zusammen mit der ETH Zürich. Und die konnten mit dem in die Bundesratssitzung gehen und sagen, es stimmt dann nicht, dass die Spitäler ausgelastet und am Explodieren sind im Frühling, die Quelle geht zurück und die Ansteckungsrate ist relativ tief. Und aufgrund dieser Information hat der Bundesrat dann entschieden, also unsere Regierung, dass wir aus den Maßnahmen schrittweise aussteigen. Das kam also von der untersten möglichen Stufe fast und nicht von der WHO. Wenn ich so analysiere, wie sich die WHO verhalten hat, sie wollte uns vorschreiben, dass wir ein Medikament aus dem Verkehr nehmen, Hydroxychloroquin ist das wir dann vorübergehend verboten hatten und auch doch wieder eingeführt haben, entgegen der Empfehlung von WHO. Und bei uns ist dann die Sterblerate vorübergehend hochgeschnellt und mit dem Aufheben des Verbots wieder runtergekommen. Ja, also das sehe ich, da habe ich es eigentlich lieber, wenn die Behörde von Graubünden uns vorschreibt, was wir tun sollen, als wenn die WHO uns vorschreibt, was wir tun sollen.
Am Montag werden Sie Ihr neues Buch veröffentlichen. Der Titel Corona, Who Cares? Die Schweizer Pandemiepolitik und der Einfluss der WHO. Welchen Einfluss hat die WHO auf die Schweizer Pandemiepolitik?
bis jetzt kann sie nur Empfehlungen machen, oder? Dass man einen Lockdown einführen soll, dass man bestimmte Medikamente aus dem Verkehr ziehen soll oder nicht zulassen soll bei der Behandlung von Corona-Fällen. Wo ich sie persönlich erlebt habe, sie empfiehlt auch, dass man keine YouTube-Videos zulassen soll, die Behauptungen enthalten, die den WHO-Empfehlungen widersprechen. Es gab dann zwei Sperrungen bei zwei meiner Videos und jedes Mal konnte ich mich aber dann wieder aus der Sperrung lösen, ohne einen Strike und ohne Bestrafung, indem ich gesagt habe, ja, ich bin auch dafür, dass man keine Behauptungen in den Raum stellt, aber alles, was ich sage, ist datenbasiert und quellenbasiert. Hier sind die Quellen, das sind auch angegeben. Insofern widerspricht das nicht ihrer Leitlinie und dann wurde diese Sperrung auch sehr schnell wieder aufgehoben. Ich habe die WHO so an vielen Stellen erlebt. Natürlich, sie trägt auch dazu bei, dass es einheitliche Definitionen gibt von Krankheiten, dass man ein bisschen einen Überblick hat, was eigentlich abgeht und dass man statistisch überhaupt arbeiten kann. Es ist nicht alles Käse, was die WHO macht, aber bei dieser Pandemie habe ich doch das eine oder andere Mal das Gefühl gehabt, das ist nur doch ein bisschen eigenartig, dass sie Dinge wie einen Lockdown empfiehlt, den sie selber eigentlich verworfen hat in den Grundlagenpapieren, die 2019 noch der Webseite abrufbar waren.
Die Macht der Zahlen, ihre Schwächen und mögliche Impfschäden, darüber sprachen wir mit dem Gesundheitsökonom Professor Konstantin Beck von der Universität Luzern. Seine Analyse von Tumorfällen in der Schweiz, über die wir auch gesprochen haben, können Sie auf seinem YouTube-Kanal noch einmal sehen. Der Kanal heißt Konstantin Beck. Herr Beck, danke für das Gespräch.
Danke auch.
Das war's für heute mit Kontrafunk aktuell und eine brisante Woche geht zu Ende. Wir haben in dieser Woche über Impfschäden gesprochen, über Nachrichtendienste, über Krieg und Gefahren für den Mittelstand. Wir haben nach Italien geschaltet, nach Afrika und in die Slowakei. Wir hoffen, Ihnen ein interessantes Programm geboten zu haben. Aber auch für den Kontrafunk war es eine brisante Woche. Am Montag hatten wir die Befürchtung, dass wir aus politischen Gründen aus den Internetradios verbannt wurden. Auch Sie hatten die gleiche Sorge, tausende Menschen konnten uns nicht mehr hören und viele von Ihnen haben uns besorgte E-Mails geschrieben. Dafür möchten wir uns sehr herzlich bei Ihnen bedanken, das ist für uns eine große Ehre und Verantwortung. Wir konnten erreichen, dass wir in den Internetradios wieder zu empfangen sind und Sie können uns bei unserer Arbeit auch weiterhin unterstützen. Wenn es Ihnen möglich ist, würden wir uns sehr über Ihre finanzielle Unterstützung freuen. Auf unserer Internetseite kontrafunk.radio finden Sie die Informationen, wie das geht. Jeder Franken und jeder Euro ist eine große Hilfe und ein tolles Zeichen. Mein Name ist Benjamin Golme. Ich darf mich verabschieden und ich freue mich auf eine Sendung von Matthias Matusek am heutigen Abend. Auch der legt schließlich großen Wert auf seine Zuhörer und darum wird er heute Abend eine Zugabe geben. Um 20.05 Uhr geht's los.
Liebe Leute, hier ist wieder Matusek. Freunde der italienischen Oper, ach Quatsch, der DDR-Mucke, auf vielfachen, ja überwältigenden Wunsch kommt Nachschub. Tja, und nun sitze ich hier auf der Galeere und schufte und liefere mein unmenschliches Soll an Hetze ab. Und das in einem Paralleluniversum, dem mittlerweile rund 80% der Bevölkerung angehören. Lauter Geisterfahrer. Ich überlege mir, was in ein Museum der deutschen Geschichte des derzeitigen grünen Interregnums gehören müsste. Vielleicht ein Lastenfahrrad oder ein Elektroauto. Ja, und in der Abteilung Agitation und Propaganda würde man in Vitrinen Worte finden wie Sondervermögen oder Hassrede oder auch den Fokus mit einem Fleischhauerartikel über die AfD als Nazi-Partei.